Vater im Himmel, ich möchte dir danken, Herr, für diesen Gottesdienst, den wir hier haben dürfen, in Freiheit, in Frieden, Herr, unbehelligt. Danke, dass du mit deinem Geist hier bist, Herr. Danke, dass du uns versprochen hast, wo zwei oder drei zusammen sind, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und ich möchte aussprechen über unsere Versammlung jetzt, dass das Wort, was ausgeteilt, wirklich auf fruchtbaren Boden deines Herzens fällt. Dass alles keine Rolle spielt, was durcheinander bringt, was missverstehen will, was nicht hören will in Jesu Namen. Hier soll der Geist wehen, wie er will. Amen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Johannes 12, 24 bis 26. Ich möchte anknüpfen heute Morgen an letzte Woche Sonntag. Viele von euch werden sich hoffentlich daran erinnern. Wir hatten es von Hören, Folgen, Leben. Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir hatten uns vorher beschäftigt mit prophetischer Rede, die der Geist Gottes in seine Gemeinde hineingeben will, die zur Erbauung dient. Und da war die notwendige Verknüpfung, dass man, wenn man prophetisch reden möchte, zur gegenseitigen Erbauung auch richtig hinhören muss, um das Richtige auszusprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz kostbares, ein ganz wunderbares Trainingsfeld für uns. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, das an ganz vielen verschiedenen Stellen zu üben. In den Hausgruppen, in den Gebetskreisen, im Lobpreisabend, auch im Gottesdienst darf das mehr und mehr eine Rolle spielen. Es ging letzten Sonntag um Hören, um das richtige Hören, wie Schafe die Stimme ihres Hirten hören und folgen, ein aktives Hören. Also nicht nur Hören hier rein, daraus, sondern Hören im Sinne von, aha, zuhören, umsetzen und damit leben. Das ist ja mal das, was mit unserem Gott zu tun hat. Das sind nicht Dinge, die wir hören und die wir umsetzen, die uns irgendwo für irgendeine Wand führen oder ins Nichts, sondern das führt ins Leben. Unser Gott ist ein Gott, der ins Leben ruft. Und ich möchte an dieser Stelle heute Morgen ganz bewusst anknüpfen an das Hören und Folgen. Es ist so wichtig, überlebensnotwendig werden wir feststellen, wenn wir uns eine Weile mit diesem Text aus Johannes 12 beschäftigt haben. Und ich möchte wie immer vorher einen ganz kurzen Einblick in den Kontext nehmen und euch damit natürlich immer wieder, auch wenn es nervt vielleicht, ermutigen, wenn ihr Bibeltext lest, in den Kontext zu gucken. Wer hat wem was aus welchem Grund geschrieben? Es ist so wichtig für uns, es genau zu verstehen, was es dann für uns bedeutet. Kurz zum Kontext. In diesem Abschnitt Johannes 12 geht es in dem ganzen Abschnitt ganz knallhart um Leben und Tod. Also da verdichten sich die Ereignisse kurz bevor Jesus dann tatsächlich auch das letzte Mal nach Jerusalem geht, um gekreuzigt zu werden. Die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Bis dahin hat Jesus in der Öffentlichkeit jede Menge Zeichen und Wunder getan und man konnte daran sehen, was das Reich Gottes eigentlich ausmacht. Wie gesagt, in diesem Abschnitt hat sich Jesus aufgemacht zu seiner letzten Reise zum Passafest nach Jerusalem. Er war vorher eingekehrt bei seinen Freunden in Bethanien aus einem ganz spektakulären und eigentlich sehr traurigen Anlass. Die beiden Schwestern Maria und Martha riefen ihn zurück, weil der Bruder Lazarus gestorben war. Und er war wirklich gestorben. Leute, der war wirklich gestorben. Da kann man nicht sagen, naja, der hat nur geschlafen. Der war gestorben. Jesus wurde zurückgerufen und rief ihn aus dem Grab. Das war ziemlich öffentlich. Denn es standen einige Leute um das Grab herum und sahen diesen Mann, der schon in diese Totenbinden eingewickelt war, aus seinem Grab kommen. Ein ziemlich öffentliches, sehr ungewöhnliches, spektakuläres Ereignis. Und vor unserem Text war Jesus auch schon recht ungewöhnlich öffentlich eingezogen in die Stadt Jerusalem. Sehr ungewöhnlich, auf einem Esel mit Palmzweigen begrüßt, von vielen Leuten begrüßt. Er hat tatsächlich an dieser Stelle öffentliches Interesse. Aufrichtiges öffentliches Interesse. Interessanterweise steht ein paar Verse vorher, das Volk, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Hat sich rumgesprochen. Und jemand hat mal so nett gesagt, den Pharisäern gefiel das überhaupt nicht, dieser auferweckte Lazarus. Und den man auch noch in den Zusammenhang brachte mit diesem Jesus von Nazareth, der die Toten aus ihren Gräbern rief. Den Pharisäern gefiel das nicht. Und sie dachten tatsächlich nicht nur darüber nach, Jesus zu töten, sondern sie wollten auch tatsächlich den Lazarus töten. Warum? Der Mann war ein plakatives, spektakuläres Zeugnis. Der Uwe Schäfer hat mal so nett gesagt, der musste gar nicht predigen, der musste nur winken. Das war überhaupt nicht totzuschweigen. Und es ist interessant, dass durch dieses buchstäbliche aus dem Tod ins Leben zurückrufen, plakativ ganz viele Menschen auf einmal an diesen Jesus von Nazareth glauben. Was vom Tod zum Leben aufersteht, das ist ja schon auch ungewöhnlich. Er hat öffentliches Interesse. In dem Bibelabschnitt steht, auch die Griechen fragten nach ihm. Da fängt schon so ein bisschen was an, was über das Judentum hinausgeht, in den Mittelmeerraum, in die Welt des Neuen Testaments. Und die Jünger mögen gedacht haben bei diesem Einzug nach Jerusalem, nun kommt endlich die versprochene Herrlichkeit. Endlich bricht das Königreich an. Und die Menschen, die diese Auferweckung des Lazarus gesehen haben und daraufhin an Jesus glaubten, gingen ihm entgegen, gingen auf ihn zu und erwarteten viel. Erwarteten irgendwas Durchbrechendes, irgendwas Spektakuläres. Und ich lese diesen Bibelabschnitt, den wir heute durchkauen, nochmal ganz bewusst einen Vers vorher. Jesus aber antwortete diesen Menschen, die auf ihn zukommen, und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird, und alles denkt, jetzt kommt das Licht vom Himmel, die gigantische Königsherrschaft. Und er redet vom ersterbenden Weizenkorn. Leben, Wachstum, Frucht, aus Niedergang und Tod zu erreichen, es ist eines der vielen Paradoxe der Bibel. Aber die meisten von uns wissen, ja, so ist es. Wir können das im Rückblick ganz gut beurteilen, wenn wir diesen Text lesen, der übrigens 60 Jahre, zwei Generationen nach diesen Ereignissen erst aufgeschrieben worden ist. Wir haben das leichter als die Jünger. Wir können im Rückblick so analytisch sortieren, dass Jesus natürlich erstmal diese Worte im Hinblick auf seinen eigenen Tod und seine eigene Wiederverherrlichung spricht. Ja, in Matthäus 12 lesen wir eine ähnliche, vergleichbare Aussage von ihm. Er sagt seinen Jüngern, wie Jona im Walfischbauch wird der Menschensohn 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also auch dieses Ersterben und dann wieder auferstehen. Er spricht es erstmal für sich selbst und für seine eigene unmittelbare Zukunft, die unmittelbar bevorsteht. Aber, und wenn ihr genau hinguckt, Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Er gibt gleichzeitig einen Maßstab weiter für die, die zu ihm gehören wollen. Wie der Meister, so die, die ihm folgen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Es ist tatsächlich so, es ist eine geistliche Realität und damit auch eine wirkliche Realität, dass Leben und Wachsen aus Niedergang und Tod eines Organismus, einer Sache, eines Lebewesens entsteht. Und wenn man das so liest, ich weiß nicht, ob du eher dazu neigst, über solche Stellen wegzulesen, oder ob du denkst, wenn ich das mal so richtig aufs Herz nehme, was es eigentlich bedeutet, dann fühlt sich das echte Leben offensichtlich nicht immer wie Leben an. Kann das der ein oder andere von euch so sagen, dass das auch in seiner Lebensrealität so war? Das, worum es so richtig beinhart um die Angelegenheiten Jesu ging, das fühlte sich nicht an wie Party feiern. Wer kann das außer mir so sagen? Ich denke, die meisten unter uns haben die Erfahrung längst gemacht im Herzen, aber ich möchte dich ermutigen heute Morgen, du bist genau richtig damit. Genau richtig. Leben aus dem Tod, das Leben aus dem Tod, ihr Lieben, ist die Handschrift unseres Gottes. Nirgendwo kann er sich mehr beweisen, nirgendwo kann er mehr sein Herz offenbaren, als wenn er aus dem Tod, da wo überhaupt nichts, aber auch gar nichts mehr ist, Leben erweckt. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch erlebt haben in Situationen, in denen man meint, jetzt geht es gar nicht mehr tiefer, es geht einfach gar nicht mehr tiefer, daraus neues Leben erwachsen ist, was eine Qualität hat, die ihr vorher nie gekannt habt. Das ist so ein bisschen vergleichbar in der Natur mit einem Vulkanausbruch oder einem Waldbrand. Sehr interessant, das ist ja auch Gottes Natur, es ist Gottes Schöpfung. So ein absolut verheerendes Teil wie so ein Vulkanausbruch, wo sich tonnenweise glühende Lava ergießt aus diesem Berg heraus und alles vernichtet, was diesem Berg zu Füßen liegt. Einige Zeit später ist dieser Boden einer der fruchtbarsten Böden für alles, was wächst und reift. Ebenso beim Waldbrand. Auch die verbrannte Erde ist ganz extrem fruchtbare Erde. Leben aus dem Tod, das ist die Handschrift unseres Gottes. Nicht, dass er den Tod bewusst inszeniert hätte, um sich daraus plakativ zu beweisen. Den Tod hat der Mensch verursacht durch den Sündenfall. Gott selbst hatte in seiner ewigen Absicht, dass der Mensch, den er schuf, in Ewigkeit bei ihm war. Und diese Absicht hat er auch nie aufgegeben. Es wird am Ende wieder so sein. Aber durch viele kleine und große Tode hindurch. Es ist interessant, überall da, wo das Leben durchbricht, kommen Leute, genau wie an dieser Geschichte von dem Lazarus, plötzlich zum Glauben. Jede Menge Leute glaubten, und das steht auch in diesem Abschnitt in Kapitel 12, 11 und 12 vorher, die glaubten an ihn, weil der tote Lazarus aus dem Grab gerufen wurde. Einfach so. Das macht natürlich auch der Heilige Geist, denn so analytische Denker wie wir hier zum Beispiel könnten sagen, ja, also Moment mal, vielleicht war der ja, und der war nur schwer krank und er hat eben diese 3 Tage da durchgehalten und nein, die Menschen wurden durch den Geist Gottes in ihrem Herzen gepackt und wussten, dass es war. Dieser Mann war tot und jetzt lebt er wieder. Diese vielen kleinen Tode und manchmal auch großen Tode, die wir sterben in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, die fühlen sich nicht gut an. Ganz ehrlich, wenn wir das jetzt wieder mit diesem Samenkorn vergleichen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, wir würden lieber geschont werden. Oder will nur ich das? Würdet ihr auch? Ja, ich würde lieber geschont. Also ich rede jetzt mal von mir, ich würde lieber geschont werden. Das würde im Bild von dem Samenkorn schon seine Existenz verschaffen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst ein Glas voll Samenkörner haben und dann sind die da so Samenkörner vor sich hin. Das verschafft ihm schon seine Existenz, aber auch eben nicht mehr. Es bleibt, wie viele Jahre auch immer, das Samenkorn. Ist Frucht und damit eigentlich sinnlos. Und wenn du da mal ein bisschen genau reindenkst, ist es ja ein absolutes, auch göttliches Phänomen, dass in jedem noch so kleinen Samenkorn 100% die Genetik einer kompletten Pflanze ist, mit all ihren Ausmaßen, mit ihrem kompletten Erscheinungsbild. Das ist göttlich. Das ist nicht entwickelt von irgendwoher, abgeleitet, zufällig, sich ordnend, was es überhaupt nicht gibt. Jeder, der wissenschaftlich denkt, weiß, dass der Zufall kein Ordner ist, sondern ein Zerstreuer. Ein Samenkorn mit einer perfekten Genetik für etwas, was daraus entstehen soll. Was für eine Karriere für ein Samenkorn, das gesät wird und in eine nie geahnte Gestalt in einer göttlichen Dimension kommt. Was für eine Karriere. Interessanterweise ist dieser Gedanke so leicht nachvollziehbar, dass Paulus ihn aufgreift später, als er den Korinthern die Verwandlung vom Natürlichen ins übernatürliche Leben, also ins ewige Leben zu erklären versucht. Das ist geistinspiriert, was der Paulus da macht. Denn als Paulus das den Korinthern schreibt, gab es die Schriften des Johannes noch nicht. Der konnte noch nicht nachschlagen, was steht in Johannes 12, 24 bis 26. Das hat ein und derselbe Gott inspiriert. Und es ist so genial, wie Gott mit diesen natürlichen Bildern arbeitet. Ja, für uns ist es noch ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Pflanzentyp ist. Das weiß ich nicht. Das sind eher wahrscheinlich wenige. Aber in der Kultur, in der diese Bilder so einfach waren und so oft gebraucht wurden, war das so klar. Weizen war das Hauptnahrungsmittel für die Leute. Die Leute, die Weizen anbauten, das war Lebenselixier. War einfach klar. Musste man nicht erklären. Paulus gebraucht dasselbe Bild und schreibt im 1. Korinther 15, Vers 20 und 42 und 43, Christus ist auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und dann einige Verse später, 42 und 43, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Jedes Samenkorn, da das, was in Kraft und Herrlichkeit unverweslich aufersteht. Aber der Schlüssel dafür ist, dass das Samenkorn, es kann sich ja nicht selber in die Erde legen, es muss sich aussäen lassen in die Erde. Und da sitzt keiner ganz oben über uns, der sagt vom grünen Tisch, so mach das mal. Da gibt es diesen Jesus von Nazareth, der seinen schwersten letzten Gang antritt nach Jerusalem und es einfach vorlebt, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt, damit es viel Frucht bringt. Es kostet ihn alles. Das dürfen wir uns auch immer wieder mal klar machen. Denk ruhig immer wieder mal darüber nach, was es Jesus alles gekostet hat. Das Leben aus dem Tod nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Menschheit. Ich glaube übrigens, wenn wir in diesem Bild bleiben, Jesus ist als Samenkorn zweimal gestorben. Das erste Mal, als er die Herrlichkeit beim Vater verließ und als Mensch auf diese Erde kam. Er hätte ohne weiteres da oben in der Herrlichkeit Gottes bleiben können. Denn er sagt einmal zu den Leuten, die ihm ans Leder wollen, niemand kann mir mein Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Das ist das erste Mal, wo er sich in diesen Boden fallen lässt. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, da schon. Und das zweite Mal natürlich bei seinem natürlichen Tod, verachtet, verspottet, gequält, gefoltert, als vollkommen Unschuldiger, er macht es vor. Und diesen Tod, den er gestorben muss, den muss keiner von uns sterben. Diese Dimension muss keiner von uns auf sich nehmen. Dennoch wendet er sich in seiner Rede an die Menschen, wenn er sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Auch das ist ein Stück seiner eigenen Biografie, glaube ich. Hätte er sein Leben in der Herrlichkeit Gottes so sehr geliebt, dass er einfach nicht bereit gewesen wäre, das aufzugeben, dann hätten wir ein richtiges Problem hier. Und deswegen kann er völlig authentisch sagen, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Denn wer mir dienen will, der folge mir nach, er soll sein, wo ich bin. Also der Schlüssel zur Befreiung aus einem fruchtlosen Leben im Glas mit 100 Samenkörnern und damit so einem Ego-Kreislauf, in dem sich einfach überhaupt nichts mehr ändert, in dem man einfach da sein Potenzial auch überhaupt nicht entfalten kann, dieser Schlüssel daraus ist Nachfolge, ihr Lieben. Es ihm gleich tun. Und man kann viele Gedanken sich machen, was es denn eigentlich bedeutet, das Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. Du kannst das ganz speziell und individuell auf dein Leben beziehen. Aber in dem Zusammenhang, wenn Jesus sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, die neue Genfer Übersetzung übersetzt sehr schön mit loslassen, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Der Schlüssel liegt darin, eigene Lebenskonstruktionen, eigene, eigendynamische Lebenskonstruktionen aufzugeben und sich in die göttlichen Pläne hineinfallen zu lassen. Sich aussäen lassen. Ich möchte euch mal ein Bild anwerfen. Das hat eine liebe Freundin von mir vor einigen Jahren, die ich finde sehr inspiriert, gemalt. Und lasst es einfach mal jetzt den ganzen Rest dieser Zeit auf euch wirken. Sich in die göttlichen Pläne hineingeben, sich aussäen lassen. Dieses sich aussäen lassen und das damit verbundene Nachfolgen, das ist für dich und mich keine Option. Das ist eine Bestimmung. Da kann ich nicht sagen, nö, will ich nicht. Das ist eine Bestimmung. Zum Sterben geboren, meine Güte. Ja. Ja, in dieser Weise schon. Denn es geht um ein ganz wunderbares, großes Ganzes. Es geht nicht darum, dass alles, was, so wie es im Leben immer ist, alles, was ursprünglich mal so geschaffen war, so bleibt, wie es ist, sondern dass es in neue und neue und neue Dimensionen geht, alles zur Ehre des Vaters, zur Ehre des Schöpfers. So, diese Vorstellung ist vielleicht ein bisschen furchterregend oder auch nicht. Wir hören solche Aussagen ja meistens für die Menschen, die noch ihre eigenen Wege gehen. Ganz ehrlich, fallen dir Leute ein, wo du denkst, ja, der und der und der und der fällt mir jetzt ein, der braucht unbedingt Jesus. Der muss natürlich sich noch aussehen lassen in den Boden Gottes. Ehrlich, so sind wir drauf, ne? Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, es für dich zu hören, es für dich zu hören. Jesus spricht nämlich diese Worte zwar zu der Menge, aber in dieser Menge sind auch seine Jünger. Und diese zentrale Aussage, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben, die schreiben Matthäus und Lukas als Evangelisten auch und bezeugen, dass er das im engsten Jüngerkreis gesagt hat. Das heißt, die Leute, die wirklich so dicht wie nur irgendwas dran waren an Jesus, die mussten das noch hören. Dann kann ich mich gut damit fühlen, wenn ich das heute Morgen auch noch hören muss. Es ist doch ganz natürlich, dass wir in unserem Leben doch immer wieder noch eigene Dinge basteln und immer wieder noch eigenes konstruieren und oft die Konstruktionen passen nicht zu Gott. Das, was fließt, was aus seinem Leben und seinem Atem entsteht, das passt zu Gott. Aber es ist ja auch ein Hin und Her, ein Hören und Reden mit Gott, auch in unserem Leben. Das ist ja völlig normal und er hat auch sehr viel Geduld mit uns. Aber du hast einen befreienden Schlüssel in deinem Leben, je mehr und intensiver du dich in diese Absichten Gottes, also in diesen Ackerboden hineinfallen lässt. Und ich finde an diesem Bild so besonders, also ich empfinde so viel Ruhe und so viel Selbstverständliches da drin. Da gibt es Samenkörner, die sind ganz tief in der Erde und da hat sich noch gar nichts getan. Kein Problem. Der Löwe von Juda wacht darüber und er sieht dieses Samenkorn in dem Boden. Manche sind schon ausgekeimt, manche sind schon erblüht, Frucht trägt noch keins. Alle sind unter seinen Augen, unter seiner Gnade, unter seiner Liebe, unter seinem Wohlwollen, aber auch unter seiner Heiligkeit. Höre dieses Wort heute Morgen für dich und lass es uns auch für uns als Gemeinde hören. Immer wieder, immer wieder. Gott stellt viele Samenkörner auf einem Fleck, viele verschiedene Samenkörner auf einem Fleck zu einem ganz wunderbaren großen Garten zusammen. In diesem Bild dürfen wir da ruhig bleiben. Einer dieser Gärten ist diese Gemeinde hier an diesem Platz. Ihr seid extrem kostbar, jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne mit einer völlig eigenen Genetik, mit völlig eigenen Gaben, Individualität, mit allem, was ihr so habt, wie es kein anderer hat. Und genau das ist das Besondere. Deswegen kann man das gar nicht sagen, dass ihr alle Weizenkörner seid. Ja? Da wird eben nur Weizen draus. Nein, jeder ist ein ganz exquisites, bestimmtes Samenkorn. Und doch sind wir hier in diesem Kontext dieser Gemeinde gepflanzt, in diesen Boden Gottes. Und wir dürfen auch für uns als Gemeinde verstehen, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Übrigens ganz kurz, bevor ich da näher drauf eingehe, das ist ein hartes Wort, dieses Wort hassen. Ja? Bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass du dein natürliches Leben hasst. Es geht darum nicht. Das ist in den Schriften des Johannes ein Stilmittel, dass er in diesen Zeiten Dinge schwarz-weiß malen musste, damit die Leute wieder auf Kurs kamen. Das werdet ihr in seinen Briefen auch finden. Da gibt es so Aussagen wie, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Schwarz, weiß. Das hat damit zu tun, dass in der Zeit, in der er noch aktiv war, 60 Jahre, nachdem Christus schon wieder beim Vater war, ganz fürchterlich zu kämpfen hatte mit Irrlehren. Da war alles schon eingeseift. Also alles, was Gemeinde war, war eingeseift aus allen möglichen Richtungen mit hier noch ein bisschen was dazu und untergemischt unter die reine Lehre und da noch ein bisschen was dazu. Und es war ein wahnsinnig harter Kampf um die reine, klare Lehre. Jetzt nur mal so in Parenthese. Ja, deswegen drückt Johannes ganz bewusst als Stilmittel die Dinge manchmal so krass nebeneinander aus. Wer sein Leben liebt oder wer es hasst. So verstehen wir, wer sein Leben liebt oder wer sein Leben loslässt, seine eigenen Vorstellungen loslässt. Zurück zu dieser Aufforderung für uns als Gemeinde. Glaub mir, das wirkliche Leben, das wirkliche, echte, befreite Leben ist nur da zu finden, wo es nach göttlichen Maßstäben entwickelt werden darf. Glaubt ihr das? Wir alle haben die Erfahrung gemacht, wo wir dann doch mal so ein bisschen selber an den Stellschrauben drehen. Es ist erstaunlich, wie viele Wände es so gibt, vor die man alles vorlaufen kann. So, ich stelle mir so einen geraden Weg vor und dann zweigt man mal links, ach nee, komm jetzt mal links ab und dann wieder zurück und dann wieder rechts ab und wird müde und kraftlos. Gott ist so liebevoll damit und so geduldig, aber sehr stringent. Er lässt nicht locker. Denn Jesus sagt seinen Jüngern auch, wenn ich beim Vater angekommen bin, werde ich die zu mir ziehen, die mir gehören. Sei dir bewusst, dessen bewusst, er zieht, Gott sei Dank. Nur wenn es nach göttlichen Maßstäben entwickelt werden kann, hat das Leben wirklich Kraft, Qualität und bringt Frucht, tut das, was es soll. Für dich selbst und für uns als Gemeinde auch zur Erfüllung eines Plans, auch für diese Gemeinde. Ihr Lieben, jede Gemeinde, die irgendwo existiert, hat eine göttliche Absicht hinter ihrer Existenz. Und zwar eine ganz spezielle göttliche Absicht, denn es ist kein Zufall, warum sich gerade diese Menschen hier versammeln zu einer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, vor mehr als 25 Jahren hat Gott zu Menschen gesprochen, dass hier an diesem Ort, wo wir jetzt, also jetzt nicht hier am Ostbahnhof, in dieser Stadt, Clausthal-Zellerfeld, ein Ort der Anbetung sein soll. Ein Ort seiner Offenbarung. Er hat es Menschen ins Herz gegeben, die daraufhin diese Gemeinde gegründet haben. Ein Ort der Offenbarung Gottes, von der Wahrheit ausgeht, wo seine Königsherrschaft proklamiert wird, wie wir das heute Morgen gemacht haben, das war super. Richtig toll, genau so muss das sein. Wir sind hier in diesem Umfeld, wo wir umgeben sind von Altären, von anderen Anbetern, die nicht Gott meinen mit ihrer Anbetung, sind wir als Gemeinde hier, den wirklichen, wahren König anzubeten. Dadurch fließt Wahrheit in unser Herz, die Wahrheit macht uns frei und die Menschen, denen wir begegnen. Und es gab einen weiteren prophetischen Eindruck damals, dass die Menschen, die hier zusammenkommen, so etwas wie einen Lobpreisaltar bilden. Dieses Wort Lobpreisaltar, das habt ihr wahrscheinlich x-mal gehört, irgendwelche haben gesagt, ich kann es schon nicht mehr hören. Hör es wieder und wieder und wieder und wieder, das ist der Kristallisationspunkt dieser Gemeinde. Weil in diesem Umfeld, wo es andere Altäre und andere Anbeter gibt, es allerhöchste Zeit wird, dass der wahre König angebetet wird und sich von da aus Leben entfaltet. Die meisten von euch werden das wahrnehmen, jeder weiß das eigentlich, über dieser Region. Gibt es Bedrückung, Entzweiung, äußerlich ist alles nett und schön und gepflegt, aber so innen drin bricht nicht wirklich was auf. Und das will Gott ändern. Das will er einfach ändern, denn überall da, wo er ist und wo er seine Kinder platziert, von da soll Leben ausgehen, von da soll Versöhnung ausgehen. Deshalb bist du hier in dieser Gemeinde. Und wir werden das gemeinsam entwickeln, nicht um das in so einer Pauschale zu halten, sondern wie wir das genau für uns hier gestalten. Für welche Menschen sind wir da, denen wir Versöhnung und Lebensqualität vermitteln können? Wir werden das gemeinsam entwickeln. Dieses Wort, was die Menschen verstanden haben, dass das hier ein Ort der Anbetung sein, so ein Lobpreisaltar, im Gegensatz zu dem, was um uns herum ist, ein Altar von Wahrheit und echter Königsherrschaft. Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, das ist das Bibelwort dazu, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Auch das dürfen wir uns immer, wenn wir an diese Gemeinde denken, immer wieder mit aufs Herz nehmen. Es soll die Gestaltung dieser Gemeinde nicht durch Heer oder Kraft, durch Programme und Anstrengungen und was auch immer geschehen, sondern durch seinen Geist, spricht der Herr. Ein Rhema-Wort zur Initialzündung der Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Ich möchte dich heute Morgen ganz neu ermutigen, ein volles Ja zu dieser Gemeinde zu finden und loszulassen, wenn du in so eigendynamischen Fliehkräften unterwegs bist. Ich glaube, dass die jüngste Geschichte der Gemeinde, das war so ein Boden dafür, dass viele auf sich selbst angewiesen waren, viele gedacht haben, ja, also wenn hier nicht so allgemein und zusammen was läuft, dann frage ich doch mal Gott so, was geht mich denn an, was denke ich denn, was müsste denn sein? Und ich nehme das wahr. Ich nehme das ganz stark wahr, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, dass es wie in einem Garten, der lange nicht begärtnert worden ist, so die einzelnen Pflanzen einen Lebensraum sich erobert haben und darin wachsen und denken, also in diesem Lebensraum sollten die anderen eigentlich auch alle leben und ihn auch für sich beanspruchen. Leute, und wenn wir eine Gemeinde werden wollen, die Gott sich ursprünglich gedacht hat, als er dieses Rhema-Wort hier reinsprach, dann müssen wir uns gefallen lassen, dass wir die eigene Dynamik in diesen Ackerboden fallen lassen. Es ist eine super Zeitspanne im Augenblick, in der das jeder Einzelne für sich beschließen kann, aus Liebe zu dieser Gemeinde, aus Liebe zu dem, was Gott hier draus alles machen möchte. Ich möchte dich ermutigen, lass los, was dich in so eine eigendynamische Fliehkraft verwickelt hat. Lass dich in den Ackerboden Gottes für diese Gemeinde reinfallen, lass dich aussäen. Auch wenn es weh tut, und ich sag dir, es wird weh tun. Denn wenn man sich lange Zeit in so Dinge reingedacht hat, die fühlen sich gut und heilig an übrigens. Ja, das sind nicht die plakativen Dinge, von denen jeder sagt, ja, das ist ja klar, dass das nichts mit Gott zu tun hat. Das ist ja schon die höhere Kunst hier für uns. Wenn wir als Gotteskinder uns auch immer noch in diesen Ackerboden Gottes reinfallen lassen dürfen, dann heißt das, dass da immer noch was korrigiert werden darf von Gott. Auch wenn sich das wie Sterben anfühlt, möchte ich ermutigen heute Morgen, beschließe das in dir. Und genau du wirst gebraucht mit dem, was du hier bist in dieser Gemeinde. Nicht mit dem, was du tust, sondern mit dem, was du bist. Mit deinen Gaben, mit deiner Individualität, auch mit deinen Mitteln übrigens. Es geht ja auch um Finanzen, auch um Mittel, durch die die Gemeinde getragen wird. Lass das alles los, was du denkst, was richtig ist und für alle richtig sein muss. Und hab Geduld, dazu möchte ich dich auch ganz dringend ermutigen, für gemeinsame Prozesse. Wisst ihr, Leben, Wachstum und Frucht, das ist wie die vielen Aussagen über das Reich Gottes. Da geht es genau um diese drei Schwerpunkte, Leben, Wachstum, Frucht. Das Reich Gottes wird nicht konstruiert. Da sitzt nicht einer am Reißbrett und setzt Figuren oder Pläne oder irgendwelche Vorhaben irgendwo hin und verbindet A mit B und B mit C und so weiter. Das Reich Gottes wird nicht konstruiert. Das Reich Gottes hat mit Wachstum zu tun. Überall da, wo Christus mittendrin ist, wachsen die Dinge. Und wenn ihr das in diesem Bild seht, keine Ahnung, wann dieses Samenkorn hier mal auskeimt. Aber ich weiß, in der Schrift steht, alles hat seine Zeit. Gott hat ein perfektes Zeitraster für jeden von uns, auch für uns als Gemeinde. Unser Part, wir folgen ihm nach. Wir sagen, ich lasse mich neu mit allem, was ich bin und habe, in deinen Ackerboden fallen und lasse mich entwickeln. Das heißt nicht, dass wir jetzt, ihr da so alle schön auf euren Stühlen sitzen bleibt und auch wir als Gemeindeteam, wir treffen uns, essen ein paar Kekse, trinken Kaffee und gehen dann wieder nach Hause. Das heißt es nicht. Denn also dieses Samenkorn hier, ja, wenn man da mal so einen Lauscher dran setzen würde, das bin ich jetzt mal so ganz naiv, oder ein Elektronenmikroskop, ich bin hundertprozentig sicher, da steht nichts still. Wenn das still stünde, wäre es tot. Aber genau wie zum Beispiel, genau wie so ein Schmetterling, der in einem Kokon als Raupe heranwachsen muss und es ist dann irgendwann Zeit, dass diese Raupe schlüpft und ein Schmetterling wird. Genau so tut sich permanent im Verborgenen was in diesem Samenkorn, bis schließlich so eine Blume daraus entsteht und dann eine Frucht. Wachstum. Und auch da müssen wir ganz dicht an Gott dran sein für dieses Wachstum, für diese gemeinsamen Prozesse. Unser Entschluss für heute reicht, wenn wir sagen, wir folgen ihm nach. Jeder für sich und wir als Gemeinde. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und das Beste, du wirst am Ende sogar geehrt vom Vater. Gott ist ein Belohner. Er ehrt dich und weiß auch, was es dich kostet.